Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Herzlich willkommen.
Wir geben ihr den Namen Aline.
Hatten wir nicht gesagt Poupette?
Nein, Aline. Aline Dieu.
Diese Aline Dieu ist Franco-Kanadierin und wird im Film Aline ein großer Popstar. Name und Biografie erinnern dabei nicht ganz zufällig an eine andere kanadische Sängerin, nämlich an Céline Dion. Über den neuen Film Aline sprechen wir gleich. Diese Sendung ist gleichzeitig auch die letzte Vollbild-Sendung in diesem Jahr und deswegen schauen wir natürlich auch zurück auf dieses Filmjahr 2021. Aline, so heißt ein neuer Film, der kurz vor Weihnachten ins Kino kommt. Und diese Hauptfigur Aline hat ziemliche Ähnlichkeiten mit einer lebenden Pop-Ikone, mit Céline Dion. Es ist ein Biopic, aber ein recht humorvoll unkonventionelles. Die Schöpferin, die französische Schauspielerin, Regisseurin und Comedian Valérie Lemercier, spielt Aline vom kleinen Kind bis zur erwachsenen Frau. Alles beginnt mit Alines Eltern, die im kanadischen Quebec heiraten, und der Vater eröffnet der Mutter, er wolle keine Kinder haben.
Jean Damien, Lucette, Jean Sylvain.
1,5 Filmminuten und 13 Kinder später kommt Aline als Nachzüglerin ins Spiel. Sie will Sängerin werden, trifft auf den Musikproduzenten Guy-Claude Camard und die Karriere nimmt seinen Lauf. Grand Prix-Gewinn 1988 und Aufstieg zum Weltstar. Dazu die Liebe zu Camard. Ich habe mit Valérie Lemercier in einer Videokonferenz gesprochen. Einen Film über eine berühmte Sängerin zu machen, von der die ganze Welt viele Bilder im Kopf hat, ist eine Sache. Aber von einer berühmten Sängerin, die noch lebt, eine ganz andere Herausforderung. Sie haben den Namen verändert, das hat bestimmt geholfen. Aber was hat sie an Céline Dion interessiert?
Sa force de vie, sa joie, son côté clown.
Ihre Lebenskraft, ihre Freude, dass sie auch clownesk sein kann. Also diese Eigenschaft, alles in etwas Komisches zu verwandeln. Und dann auch ihr Schicksal und ihr starker Wille. Sie wollte diese Liebe. Sie hat sie sich erkämpft. Sie wollte ein Star werden und das hat sie erreicht. Zunächst hat sie ja am Leben festgehalten, weil sie ein kleines Mädchen war, das als Nachzüglerin gar nicht auf die Welt kommen sollte. So ist auch ihr Lebenshunger größer als bei anderen. Das alles hat mich interessiert. In gewisser Weise sehe ich Gemeinsamkeiten zwischen ihr und mir. Aber ihre selbstbewusste und kämpferische Seite stellt eher einen Gegenpol dar. Mir hat das gefallen. Ich selber musste im Kino oft die Opfer spielen. Und daher war ich froh, jemanden zu verkörpern, der gewinnt.
Würden Sie Ihren Film als Biopic bezeichnen?
Man kann den Film so nennen, wie man möchte. Das stört mich nie. Man könnte es als ein wildes Biopic bezeichnen.
Ich frage auch, weil Sie ja durchaus humoristische Stilmittel einbauen. Zum Beispiel am Anfang, nach der Heirat von Alines Eltern, als der Vater sagt, dass er keine Kinder möchte und dann werden 13 Kinder in einer Filmminute geboren. Warum diese Entscheidung für den Humor? Auch um ein bisschen mit dem Genre des klassischen Biopics zu brechen?
Nein, das ist einfach meine Art, mich auszudrücken. Mein Humor. Seitdem ich 2 Jahre alt bin, versuche ich, die Leute zum Lachen zu bringen. Daher wollte ich den Film auch so beginnen. Ich fand es auch verrückt, dass der Vater keine Kinder haben wollte. Im Quebec der 1960er Jahre waren 14 Kinder nicht einmal viel. Damals war man noch sehr religiös und der Pfarrer kam auch persönlich vorbei, um sicherzustellen, dass die Frauen alle 2 Jahre ein Kind bekamen. Daher fand ich es so seltsam, dass sich der Vater zunächst gar keine Kinder wünschte und dass die Eltern später auch die Kleinste nicht wollten. Natürlich habe ich die Kinder im Film dann schnell hintereinander auf die Welt geschickt, weil es so viele gab und ich mich damit nicht aufhalten wollte. Wir warten ja nur auf die Letztgeborene. Mir war es aber auch wichtig, die große Verliebtheit der Eltern zu zeigen. Genauso wie ich filme, dass die kleineren Kinder beim Essen warten müssen, bis die Großen fertig sind. Heute ist das umgekehrt. Da bekommen zuerst die Jüngsten zu essen. Aber damals war es eben anders. Aline ist dabei weit weniger komisch als andere Filme von mir. Denn es gab eben in ihrem Leben auch Dramen. Vor allem, dass sie ihren Ehemann verlor. Da kann ich dann nicht mehr im Genre der Komödie bleiben.
Et le grand drame est d'avoir perdu son mari, mais donc là je peux plus être dans la comédie à ce moment-là.
Die Familie ist offensichtlich sehr wichtig für Aline, Céline. Der Film ist bereits in Quebec herausgekommen. Nun haben einige Familienmitglieder von Céline Dion die Darstellung der Familie kritisiert. Claudette und Michel Dion, Célines Schwester und Bruder, haben gesagt, wir erkennen unsere Sprache nicht wieder, unsere Familie, unsere Wurzeln. Was ist Ihre Antwort?
C'est-à-dire qu'ils ont vu quelque chose que je n'ai pas voulu.
Sie sahen etwas, das ihnen nicht gefiel. Zum Beispiel, dass ihr Haus auch mal schmutzig war. Dabei wollte ich nur eine Familie voller Würde zeigen, mit rührenden, komischen Leuten und einem bescheidenen, aber perfekten Haus. Man wirft mir auch vor, Céline habe niemals das Haus im Brautkleid verlassen. Das weiß ich, aber es ging mir hier um eine Metapher. Das Kleid ist einfach zu groß, also klettert sie durchs Fenster. Sie besitzt 10.000 Paar Schuhe. Im Film sieht man nur 320. Sie besaß 15 Häuser, wir zeigen davon nur 3. Natürlich redet die Mutter anders als Célines Mutter. Das liegt daran, dass Filme aus Quebec untertitelt werden, wenn sie in Frankreich laufen. Ich wollte aber keinen untertitelten Film. Aline ist übrigens eine Koproduktion zwischen Frankreich und Quebec. Daher bat ich meine Schauspieler, die aus Quebec kommen, dass wir uns auf ein gemeinsames Französisch einigen. Ich selber habe die Stimme von Céline auch nicht imitiert. Und wollte das auch nicht bei den anderen Figuren. Es ist ja auch kein Dokumentarfilm. Sollte ich einen Fehler begangen haben, bin ich gerne bereit, mich zu entschuldigen. Es gibt übrigens in der Familie von Céline Dion auch einige Mitglieder, die den Film sehr mochten. Ich sage aber nicht ihre Namen und werde nicht hinter ihrem Rücken für meinen Film werben.
Es wird auch sehr deutlich, dass Sie viel recherchiert haben für den Film. Wo haben Sie dann beschlossen, frei mit den Fakten umzugehen?
Ich habe viel gelesen und fand Interessantes vor allem in Büchern, natürlich auch in den Videos. In Quebec sind beispielsweise Bücher über ihre Mutter und René Angélil, ihren Mann, und Produzenten erschienen, die es in Frankreich gar nicht gibt. Wenn man diese Bücher liest, versteht man, wie alles zusammenkommt und funktioniert. Ich habe sehr schnell erkannt, dass die Liebesgeschichte die wichtigste ist. Dann sind auch Sachen im Film, die nicht stimmen, da habe ich auch die Namen geändert. Aber man lässt sich durch gewisse Wahrheiten auch inspirieren. In einer Szene bringt Aline ihre 5-jährige Tochter zu Bett und am nächsten Morgen hat sie 40 cm längere Haare und ist 5 Jahre älter. Natürlich kann man sich nun hinstellen und sagen, so etwas gibt es nicht, eine Nacht, die 5 Jahre lang ist. Aber es handelt sich auch hier und da um ein Märchen und da nimmt man sich künstlerische Freiheiten, die aber nie zu Lasten der Figuren gehen. Ich habe Céline, René, ihre Brüder und Schwestern nicht in den Schmutz gezogen. Ich selber stamme auch aus einer großen Familie. Da ist man auch schnell gerührt, wenn Aline für ihren Mann ein Lied singt, wenn sie ihn heiratet, auch wenn sie nie im Brautkleid aus dem Fenster gestiegen ist. Damit will ich auch zeigen, dass sie sich eine gewisse Einfachheit bewahrt hat. Und das stimmt, und ich wollte genau das zeigen.
Sie spielen Aline in allen Altersgruppen ab dem 5. Lebensjahr. Das ist sehr amüsant. Warum haben Sie sich dafür entschieden?
Man spielt eine Rolle im Film ja ähnlich wie die eines Anwaltes, der sich für einen Klienten einsetzt. Und warum sollte ich dann einer Assistentin diese Aufgabe erteilen? Das will ich selber spielen. Und ein Kind kann bestenfalls komisch sein oder sich selbst spielen. Aber kann es auch eine komplexe Rolle spielen? In Frankreich dürfen Kinder auch nur 4 Stunden am Tag drehen und ich kann auch einmal 18 Stunden am Stück vor der Kamera stehen. In meinen Shows spiele ich immer die Kinderrollen selber. Man sollte nur machen, wovon man etwas versteht. Und mir fallen solche Rollen nicht schwer. Also übernehme ich das. Und das mag etwas bizarr erscheinen, aber in Frankreich weiß man, dass ich auch die Kinderrollen spiele und finde es amüsant. In Deutschland oder Stockholm sieht man das vielleicht etwas anders. Und ich möchte betonen, es handelt sich nicht um mein altes Gesicht auf dem Körper eines jungen Kindes. Ich habe das mit meinem ganzen Körper gespielt. Ich bin dann das Kind. Also hat man meinen gesamten Körper mit digitalen Spezialeffekten verkleinert.
C'est tout mon corps qu'on réduit. C'est pas ma tête posée sur un autre corps.
Wie schwierig war es, das filmisch umzusetzen? Was waren die Herausforderungen? Wir haben das auf zweifache Weise gedreht. Einmal so wie beim Meister Méliès. Dann sitze ich ganz alleine in einem großen Klassenraum. Und so entsteht das Gefühl, ich sei klein. Wenn sie vor dem Schuhgeschäft ist, befand ich mich in einem Loch und meine Mutter auf einem Podest. Das funktioniert sehr einfach. Sonst haben wir nichts verändert, auch nicht mein Gesicht. Und in Szenen, in denen meine Figur dann mit Erwachsenen spielt, stand ich etwa 50 cm tiefer und wurde dann später digital verkleinert. Es gibt auch andere Special Effects im Film. Je mehr ich in riesigen Arenen singe, desto mehr war ich allein. Am Ende, wenn sie in Stadien singt, war niemand mehr im Saal. Ich sollte aber etwas vor 80.000 Fans spielen, mit null Zuschauern. Das macht man dann nur noch vor dem Greenscreen. Also, wenn die Auftrittsorte riesig sind, waren sie eigentlich leer. Das fand ich durchaus komisch.
Un fond vert et c'est tout. Donc plus les salles étaient grandes, plus elles étaient vides. C'est ça qui était amusant.
Sie führen im Film auch den Song All by Myself auf. Da stimmen alle Gesten, die man von Céline Dion kennt. War es an dieser Stelle wichtig, dass es der realen Céline möglichst nahe kommt, auch weil es ihre Musik ist?
Ich
habe nicht ihre Stimme imitiert, aber ihre Bewegungen und ihre gesamte Energie sind schon einmalig und besonders. Sie hält das Mikrofon in der linken Hand. Ich hätte es also niemals in der anderen Hand halten dürfen. Diese Konzertaufnahmen dauern nicht lange, das sind kurze Momente. Aber ich glaube, man sieht sie im Film vielleicht gerade einmal 20 Sekunden auf der Bühne. Mal hier eine Sekunde, mal dort eine Sekunde.
Wir haben über die Reaktion der beiden Familienmitglieder geredet. Aber welche anderen Reaktionen haben Sie vom Publikum aus Quebec bekommen?
Viele aus Quebec haben gesagt, der Film sei eine Hommage an Quebec. Vielleicht ist es für eine Französin einfacher, den Einwohnern Quebecs zu sagen, dass sie wunderbar sind. Es gibt da eine Vergangenheit, die für sie sehr, sehr schmerzvoll ist. Man hat sie alleine gelassen. Sie mussten sich ihre Sprache bewahren. Das alles ist sehr kompliziert. Ich habe durchgesetzt, dass 95% der SchauspielerInnen aus Quebec stammen, die man vorher nie gesehen hat. Das war extrem wichtig. Der Film läuft dort auch sehr gut. Ja, es gab dieses eine Problem mit der Familie, aber ich hoffe, das wird sich auch widerlegen. Auf jeden Fall wollte ich diese Familie niemals in den Dreck ziehen. Niemals, niemals, niemals. Und das habe ich auch wirklich nicht getan.
Jamais, jamais, jamais. Et j'ai vraiment pas l'impression, en toute honnêteté, que c'est ce que j'ai fait.
Das sagte Valérie Lemercier über den Film Aline. Er kommt am Donnerstag in die Kinos. Kinos zu, Kinos auf. 3G, 2G, 2G plus. Sagen wir mal, die Regelungen für die Kinos in Deutschland waren auch im Jahr 2021 unübersichtlich. Und dennoch gab es dieses Jahr, anders als im letzten, ein Zeitfenster, in dem es überraschend gut aussah. Nun trübt allerdings die Omikron-Variante die Hoffnung wieder ziemlich stark. Christian Berndt über das deutsche Kino im Pandemiejahr 2021.
Wir haben weder etwas gegen alte Frauen, wir haben auch nichts gegen junge Frauen. Sie schauen sich zum Teil ganz passabel an.
Das entgegnet im Bundestag der 80er Jahre CDU-Minister Heiner Geißler den Sexismusvorwürfen weiblicher Abgeordneter. Mit solchen Szenen dokumentiert die unbeugsamen Geschlechterverhältnisse in der alten Bundesrepublik. Der Dokumentarfilm war 2021 einer der Überraschungshits im Kino. Nach Wiedereröffnung der Filmtheater im Sommer übertrafen die Besucherzahlen alle Erwartungen.
Wenn man sich so die Zahlen anschaut, insbesondere das dritte Quartal, dann war das beispielsweise sogar besser als das dritte Quartal im Jahr 2018.
Aber der Winter hat den Aufschwung wieder zunichte gemacht, meint der Geschäftsführer des Filmverleiherverbandes Johannes Klingsporn. Allerdings haben sich die guten Besucherzahlen, die natürlich Blockbuster wie James Bond, aber auch deutsche Filme wie Die Schule der magischen Tiere erreicht haben, nicht für alle Filme ausgezahlt.
Mein Eindruck ist, dass die Schere zwischen den Filmen, die sich am Markt behauptet haben, und denen, die fast vollständig an der Öffentlichkeit vorbeigeschrammt sind, immer größer geworden ist. Das heißt, wir haben wenige Filme, die ein breites Publikum haben und ganz, ganz viele, die deutlich unter 20.000 Besucher haben.
Aufgrund dieses gestiegenen Risikos verlegen sich immer mehr klassische Verleiher auch auf die Produktion, unter anderem für Streamingdienste. Mit dem Nachteil allerdings, dass sie damit die Rechte an den eigenen Produktionen verlieren. Insofern ist der historisch einmalige Filmproduktionsboom, den Deutschland im Pandemiejahr 2021 dank des Bedarfs von Streamern und Fernsehsendern erlebt hat, nicht nur ein Segen für die Verleiher und erst recht nicht für die Kinos. Trotzdem ist Klingsporn optimistisch.
Ich glaube, so dramatisch wie der Umbruch in den 50er, 60er Jahren war, durch das Fernsehen und durch die veränderte Mobilität der Menschen, so einen Einbruch wird es nicht geben. Das deutsche Kino, denke und hoffe ich, hat eine große Zukunft vor sich. Zumal die Kinos in Deutschland einfach auch zukünftig wesentliche Anker in der Entwicklung der Innenstädte in kleinen und mittleren Städten sein werden.
Das sieht auch Gregory Theile von der Kinogruppe Kinopolis ähnlich.
Wir haben zwei Kinos, die gerade im Bau sind. Wir werden übernächstes Jahr in Bad Homburg und vor allem in Hamburg zwei nagelneue Kinos eröffnen.
Auch bei Kinopolis lief der Sommer gut, aber problematisch ist, dass Blockbuster wie Dune nur wenige Wochen exklusiv ins Kino kamen.
Es ist in der Tat so, dass sich der Zeitraum zwischen Kinostart und Veröffentlichung auf Streaming-Plattformen deutlich, deutlich verkürzt hat. Und das sehen wir auch mit großer Sorge.
Und die Besucherzahlen der Vorpandemiezeit werden die Kinos in Zukunft wohl nicht mehr erreichen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Entscheidung, ob man ins Kino geht, bewusster getroffen wird. Dass es aber vielleicht auch den ein oder anderen Film gibt, wo man sagt, na gut, den muss ich mir jetzt nicht im Kino anschauen.
Das hält auch der Filmwissenschaftler an der Freien Universität Berlin, David Gärtner, für wahrscheinlich.
Ich glaube schon, dass Filme weniger geschaut werden. Aber dennoch glaube ich, dass es ein großes Interesse gibt und einen Wunsch gibt, auch weiterhin die Möglichkeit zu haben, ins Kino zu gehen. Nur glaube ich, wird es weniger eine alltägliche Praxis sein, sondern eher etwas, was man nicht so häufig macht, wie wenn man einen Film zu Hause schaut. Und das war früher, denke ich, anders.
Das gilt, meint Gärtner, vor allem für jüngere Generationen.
Ich merke das insofern bei meinen eigenen Studenten, dass zum Beispiel Analysevorschläge, die gemacht werden in Seminaren, sich oft auf Fernsehserien und nicht mal so häufig auf Spielfilme beziehen.
Die Kinos werden mit Sicherheit erhalten bleiben, meint Gärtner, aber sie werden ihr Angebot online ergänzen.
Ich glaube, dass das Vorgehen, Kinoangebote zweigleisig zu denken, mit einem parallelen Streaming-Angebot, dass sich das weiterentwickeln wird.
Das wird, glaubt Gärtner, auch angesichts der Sorge vieler Kinogänger vor Ansteckungsgefahren zunehmen. Die Corona-Situation könnte auch diesen Winter wieder zu Kinoschließungen führen, meint der Virologe an der Universität Frankfurt, Martin Stürmer.
Ich gehe nicht davon aus, dass es sehr lange dauern würde, aber es ist durchaus im Bereich des Möglichen.
Allerdings glaubt Stürmer nicht, dass die Kinos noch lange Beschränkungen unterliegen werden.
Ich denke, grundsätzlich werden wir über kurz oder lang zur Normalität zurückkehren im Alltag, genauso wie im Kino. Das heißt, ich kann da eigentlich den Kinobetreibern eher Hoffnung machen, dass wir nicht unser restliches Leben mit Masken und Abstand und Viertelbesetzung im Kino sitzen müssen. Also da sehe ich schon eher Licht am Horizont.
Wenn das Impfen Erfolg hat, könnte es bald soweit sein.
Wenn es sehr gut läuft, haben wir das wirklich schon nächstes Jahr hinter uns.
Und es wird wahrscheinlich, mein Stürmer, trotz Corona in Zukunft, so wie bei Grippewellen, keine Lockdowns mehr geben. Dann müssen nur noch die Leute wieder zurück ins Kino kommen.
Christian Berndt über die Lage der deutschen Kinolandschaft in Zeiten der Pandemie. Bei mir im Studio sind jetzt meine KollegInnen Patrick Welinski und Anke Lewicke, mit denen ich dieses seltsame Kinojahr 2021 gemeinsam erlebt habe und mit denen ich das auch jetzt hier in der Sendung besprechen möchte. Erstmal nur kurz von euch beiden, wie schätzt ihr das ein? Wird der Kinosaal in Zukunft eher an Bedeutung gewinnen oder dann doch verlieren?
Ich glaube, dass er an Bedeutung gewinnen wird, weil das habe ich jetzt auch während diesen zwei Jahren erfahren, dass ich doch lieber mir Filme auf der großen Leinwand anschaue. Und ich glaube, dass es immer eine Alternative zum Streamingdienst sein wird. Also die Menschen werden viel mehr auf Streaming gucken, aber dann wollen sie vielleicht von einem Regisseur doch nochmal einen Film auf der großen Leinwand sehen oder Schauspieler, Schauspielerinnen. Und ich glaube, das wird sich einkühlen.
Die Frage ist, was bedeutet Bedeutung in dem Fall? Ich glaube schon, dass wir eher eine Tendenz haben zu weniger Kinos, dafür ein Ort, der exklusiver ist. Deshalb habe ich mit Befremden die Aussagen der Gesprächspartner von Christian Berndt gerade gehört, die quasi an einer Kinostruktur arbeiten, Infrastruktur in Deutschland, die das Sehverhalten des 21. Jahrhunderts gar nicht mehr spiegelt. Also man sieht wieder dieses typisch deutsche Missverhältnis von sich dem stellen, was gerade passiert, und an dem alten, gewohnten, tradierten festzuhalten. Da halte ich es eher mit dem Filmwissenschaftler, der zu Recht gesagt hat, die Sehgewohnheiten des 21. Jahrhunderts erfordern eine andere Behandlung des Kinoraums an sich.
Wie jeden Lebensbereich hat die Corona-Pandemie auch die Welt des Kinos auf den Kopf gestellt. Wie hat dieses Jahr unser Sehen verändert? Welche Filme prägten dieses Kinojahr und wie verändert sich unsere Erwartungshaltung an die Bilder? Das bespreche ich mit Patrick Wilinski und Anke Lewicke. Ihr beiden, bleiben wir vielleicht noch erstmal bei unseren persönlichen Eindrücken. Das Kinojahr war ja zweigeteilt. Im ersten halben Jahr waren die Kinos zu. Seit Juli ging es dann wieder los. Wie habt ihr dieses seltsame Kinojahr erlebt?
Na, ich würde da gerne mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Also vor der Pandemie gehörte ich auch zu den FilmkritikerInnen, die sich doch gerne mal haben einen Sichtungslink schicken lassen, weil ach, ins Kino und dann nochmal ins Kino und sonst was. Und in den letzten 2 Jahren ist mir dann auf einmal nochmal klar geworden, was es für einen Unterschied dann doch macht, wenn man einen Film auf der großen Leinwand sieht, weil man eine ganz andere Konzentration hat, weil man, ja, der Blick sich viel mehr öffnet für die ganzen Details, sich die Bilder mehr entfalten können. Und dabei meine ich jetzt gar nicht so das große Gemeinschaftserlebnis, sondern für mich ist es dann erstmal so allein die große Leinwand. Und wann immer ich ins Kino durfte, konnte dieses Jahr, war ich glücklich.
Aber de facto war das ja der geringere Teil, oder? Unserer Seherfahrung.
Ein halbes Jahr letztendlich nur,
ja,
wenn wir ehrlich
aber
sind.
Dafür war es dann dicht gedrängt im Sommer, weil ich dann doch auf den Festivals Cannes, Locarno, Venedig war. Also es gab schon einige Ausflüge ins Kino für mich.
Aber es war schon sehr seltsam. Also mein Gefühl dieses seltsamen Jahres, was ja eigentlich ein Kino-Halbjahr war, aber doch ein Filmjahr letztendlich, schon sehr diffus ist, durch einen Nebel nehme ich das Ganze wahr, weil ich ehrlich gesagt so selten im Kino war. Dabei habe ich enorm viele Filme gesehen und ich glaube, dieser Widerspruch, der prägt auch überhaupt nicht nur die Branche, sondern auch den normalen Kinogeher, die Kinogeherin, dass wir in einer Art Transformationsphase sind, ja, dass es auch eine sehr spannende Zeit ist, aber dass sie bei mir zumindest geprägt ist von einer Art Unübersichtlichkeit. Also ich kann mich gar nicht mehr dazu positionieren bei diesem Angebot an Filmen. Man kann es ja kaum mehr fassen. Und obwohl wir ein halbes Jahr keine Donnerstag-Kinostarts hatten, die uns ja so ein bisschen den Arbeitsalltag prägen, war trotzdem kaum so eine Position für mich zu finden, wo ich sage, okay, das ist jetzt die Übersicht über das, was zur Verfügung steht, weil es steht quasi alles zur Verfügung, was es hier gab und was kommen wird. Und ich finde, dass trotz Lockdown dieses Gefühl der Unübersichtlichkeit vielleicht auch die Art und Weise, wie wir über Filme sprechen, auch noch prägen wird.
Ja, denn wir haben ja auch in diesem Jahr gesehen, dass Filme verstärkt auch bei Streamingdiensten rauskamen. Das ist verstärkt nochmal dieses Gefühl, dass man keinen Überblick hat über das eigentlich, was im Kinojahr stattfindet. Natürlich gehen wir zu Festivals, da bekommt man einen Überblick, auch darüber werden wir noch reden. Aber die Filme, die wir dann doch sehen konnten, wie stark waren diese Filme? Es war ja viel die Rede vom Filmstau. Wie ordnet sich denn die Qualität des Kinojahres für euch?
Ja, also es gab schon Licht und Schatten, was ja fürs Kino sowieso wichtig ist als Element. Ich mag zwar eher das Licht als den Schatten. Man hat auch wieder gesehen, dass das deutsche Kino, über das wir ja noch gesondert sprechen werden, eher diesen Mittelmaß produziert, was man ja in dieser geballten Filmstau-Geschichte sehr gut sehen konnte, auch sehr schmerzhaft sehen konnte. Aber es gibt einige Trends, die scheinen mir sehr klar zu sein. Es gab dieses Jahr enorm viele erfolgreiche Filme von Regisseurinnen und das hat nichts mit Quote zu tun, sondern mit Qualität. Und man muss jetzt gar nicht nach Namen suchen. Jane Campion, Kelly Reichardt, Maria Speth, Maggie Gyllenhaal, Maria Schrader, Julia Ducournau. Und das sind nur ein paar, die wirklich gefeiert worden sind auf allen möglichen Ebenen, von Publikumshit bis Festivalerfolg. Also hier scheint sich auch was an der Wahrnehmung verändert zu haben. Und was mir ehrlich gesagt viel interessanter und wichtiger ist, dass auch das, nicht nur das Kunstkino, sondern auch das Mainstream-Kino sich immer stärker am Genre abarbeitet. Das scheint auch eine Tendenz und ein Trend dieses Kinojahres zu sein, dass Stoffe, wenn sie aktuelle Debatten wie Körperidentitäten besprechen wollen, gerne auf Formeln zurückgreifen, die das schmutzige, düstere Genre-Kino präsent hat.
Ja, wie zum Beispiel Titan, der Goldenen Palme-Gewinnerin. Also ich muss mich da Patrick anschließen. Ich fand dieses Kino ja, um es mal kurz zu sagen, klasse. Es war so ein Rundum-Paket. Also es gab das extreme Autorenkino. Es gab dann aber auch bei den großen Filmen Dune, der Regisseur Denis Villeneuve ist ja auch ein Autor und hat Science-Fiction mit ganz eigener Handschrift abgeliefert. Dann gab es ein tolles Alterswerk von Clint Eastwood, Cry Macho. Ich hoffe, dass er noch ein Alterswerk dreht. Reden wird, dass das nie aufhören wird. Also ich bin so in vielerlei Hinsicht gut bedient worden und vor allen Dingen konnte ich mich an vielen Filmen auch so in so einem guten Sinne abarbeiten.
Du hast jetzt so selbstverständlich gesagt, das Kinojahr. Ich würde sagen, wir sollten vom Filmjahr reden. Ja. Ne? Man ist so gewöhnt, immer vom Kinojahr zu reden.
Ja, aber was ist das Kino? Das ist ja die große Frage des französischen Theoretikers André Bazin gewesen. Und ich glaube, das meinst du ja, glaube ich, Susanne, dass wir uns die Frage stellen können, was ist das heute noch, das Kino? Wo findet es statt? Ist es ein Ort? Ist es eine Idee von Filmemachen? Ist es eine Haltung, wie Filmemacherinnen Geschichten erzählen? Ich glaube, das ist vielleicht sogar die spannendste Idee, die dieses Jahr produziert hat. Und ich sage nur ja. Was ist das überhaupt, das Kino? Und ich glaube, dass es eher in deine Richtung geht, Susanne, dass das Kino als Ort nicht mehr so wichtig ist für das, wenn wir über Kino als etwas Größeres, ja, Metaphysisches
also
sprechen.
Also das wäre die Frage, inwieweit sich vielleicht auch das Filmemachen verändert, weil meine These wäre, dass die Leute, die jetzt Filme machen, die Regisseure, Regisseurinnen, erstmal den Film denken und der Ausspielweg dann zweitrangig ist. Aber natürlich ist die Frage, die Rezipienten, Rezipientinnen, wir gucken anders, wenn wir auf dem kleinen Bildschirm gucken, als wenn wir auf dem großen Bildschirm gucken. Inwieweit verändert das dann wiederum das Filmemachen selbst?
Ja, und auch den Erfolg. Also es gab jetzt ein Interview mit Ben Affleck, der etwas sehr Interessantes darüber gesagt hat, warum der Film, an dem er so stark beteiligt war, The Last Duel von Ridley Scott, derartig gefloppt ist an der Kinokasse. Ist ein massiver Flop. Aber jetzt, da dieser Film sehr lange schon auf einem gewissen amerikanischen Streamingdienst verfügbar ist, entwickelt er so eine Art kultische Fangemeinde. Es ist interessant, was Ben Affleck sagt, weil er nämlich meint, das Publikum, für den dieser Film gemeint ist, das überlegt sich dreimal, ob sie diesen Film wirklich jetzt im Kino sehen wollen. Das sind Leute, die wollen einen, er nennt es nicht IP-Drama, also nichts, was auf Comicbüchern oder Literatur basiert, sondern ein erwachsenes Kino sehen wollen. Und sie fragen sich dann, naja, ich will das heute anfangen, morgen früh will ich es zu Ende gucken, ich will zwischendurch auf Toilette gehen, dass auch die Publika sich verändert haben, auch für die Art und Weise, wie man Filme produziert. Das fand ich einfach interessant, wenn das dann von der Machersicht eben auch sich diese Frage gestellt wird. Für wen, beziehungsweise wo erreiche ich diesen Film mehr? Weil die klassische Verwertungskette, ich glaube, die ist jetzt wirklich gesprengt.
Also dann heißt es, dass ihr meint, dass das im Großen und Ganzen eigentlich eine Herausforderung für die Filmemacherinnen und Filmemacher ist.
Auch.
Und auch ein größerer Spielraum, weil sie ganz andere Formate bedienen müssen. Sie müssen nicht 90 oder 180 Minuten füllen, sondern sie können sich, was ja auch in den Serien immer mehr passiert, so 20 Minuten und.
Ja.
Also es ist eigentlich viel Bewegung und gar nicht so negativ alles.
Ich glaube auch, da ist irgendwie eine Chance drin, oder? Ich habe jetzt die ganze Zeit irgendwie Titan im Kopf, den goldenen Palmgewinner von Julien Ducournau, den wir alle zusammen im Kino gesehen haben in Cannes. Und es war ja wirklich ein Erlebnis. Wir wussten ja vorher wenig. Das war der Kinoraum, der auch nochmal eine Wirkung entfaltet hat. Und es wäre interessant zu wissen, wie unsere Seherfahrung anders ist als für die Menschen, die ihn dann jetzt hier im Kino gesehen haben oder vielleicht nachher auf irgendeinem Streamingdienst oder so.
Aber da kann ich mich dran erinnern, dass ich vor 2-3 Jahren meine Nichten haben alle Spotify und ich habe denen dann mal eine Schallplatte vorgespielt und sie haben doch den Unterschied gehört. Und ich glaube, und da muss man vielleicht dann doch auch wieder ein bisschen pädagogisch werden und jetzt nicht nur in den Schulen, sondern auch die Kinos und sonst was. Sie müssen Ideen entwickeln, das jüngere Publikum wieder ins Kino zu bekommen, damit das jüngere Publikum erstmal weiß, jetzt gucke ich eben auf dem kleinen Bildschirm, aber dann im Kino. Also sie müssen ja auch erstmal die Erfahrung des großen Bildschirms machen. Mhm. Oder der großen Leinwand, Entschuldigung.
Ich meine, Ben Affleck sagt in dem Interview auch interessant, dass er dieses Jahr selber nur 3-mal im Kino war und er sich eben Paul Thomas Anderson ausgesucht hat. Und er meint, er kennt viele Leute, die sagen, naja, dieses Jahr kommt ein Tarantino, den werde ich mir im Kino ansehen. Also dass das auch schon daran recht stark kopiert ist. Und alles andere, das muss sich halt ergeben. Und da würde ich gar nicht gegeneinander setzen, Streaming, also kleiner Bildschirm gegen große Leinwand, sondern es ist eher ein Parallel und auch eine Lebenswirklichkeit und Sehgewohnheiten, die sich ändern und auch ein Freizeitverhalten, das sich massivst geändert hat.
Aber was heißt das für uns? Also für unseren Job? Wie müssen wir uns darauf einstellen?
Ich glaube, dass viel stärker noch diese Funktion des Kurativen, darüber haben wir schon letztes Jahr, glaube ich, beim Jahresrückblick gesprochen, in den Fokus kommt. Also quasi, dass man vorsortiert, diese Unübersichtlichkeit zumindest grob zu fassen bekommt und zu sagen, wenn ihr euch fürs afrikanische Kino interessiert, läuft das hier im Kino, das auf Mubi und das könnt ihr euch da bei YouTube in 10 Teilen ansehen mit englischen Untertiteln.
Und da ist für uns vielleicht auch nochmal der Aspekt des Festivals ganz wichtig. Natürlich auch fürs Publikum, weil ich glaube, auch das ist ein wichtiger Ort geworden, wo Menschen Filme konsumieren. Für uns ist es ein wichtiger Teil unseres Berufsalltages. Dieses Jahr hatten wir wirklich so das gesamte Paket. Wir hatten ein Online-Festival in Berlin, Hybrid-Festival in Toronto, eine sehr befremdliche Vollauslastung im Kino in Cannes, eine Open-Air-Variante in München, ein Hygieneregime-Festival in Venedig. Hat sich für euch irgendein Konzept rückblickend durchgesetzt?
Corona-technisch jetzt gesprochen, war das natürlich in Venedig am besten organisiert und ich hoffe, dass die Berlinale auch so dann stattfinden kann. Also da habe ich mich dann wirklich wohlgefühlt im Kino mit dem Schachbrettmuster und der Maske auf. Also das ist gut, aber zu dieser Frage zurück, die Bedeutung der Festivals, die wir eben auch im Raum hatten. Festivals kuratieren immer, immer mehr. Also die gucken sich ja irgendwie, weiß ich nicht, tausende von Filmen an und davon laufen dann 30 Stück. Also ich glaube, in dem Zusammenhang werden die immer wichtiger und Festivals werden aber auch wichtiger, weil es den Festivalfilm geben wird. Also Filme, die von Festival zu Festival tingeln werden, da ihre Zuschauer und Zuschauerinnen finden und trotzdem ihr Geld machen, weil die kleineren Festivals zahlen dann ja auch was pro Vorführung. Also das ist dann auch nochmal eine Abspielstätte, das Festival.
Würde ich definitiv auch sagen. Außerdem kommt noch hinzu, dass der Eventcharakter wichtig ist und auch kleinere Ortschaften immer stärker auf Festivals setzen, um die Menschen eben in den Ort Kino zu holen. Und das ist, glaube ich, eine Entwicklung. Ich vermute aber, dass die Hybridmodelle, um das nochmal aufzugreifen, sich auch durchsetzen werden. Ich glaube, jedes große Festival wird in Zukunft auch einen digitalen Part haben müssen, um auch diese Festivals zu demokratisieren. Es geht gar nicht, dass es weiterhin solche Festungen sind wie Cannes, die nur noch ihre 5000 Leute reinlassen und alle anderen aus Brasilien und Neuseeland, die nicht mehr reisen wollen, können daran nicht partizipieren. Das geht nicht.
Also auch das vielleicht was dann irgendwann mal nach dem Ende der Pandemie sich durchaus halten wird. Deutschlandfunk Kultur mit einem filmischen Jahresrückblick. Und dazu gehört natürlich auch der Blick auf das Filmland USA. Und den hat unsere Korrespondentin in Los Angeles, Katharina Wilhelm, für uns zusammengestellt.
Wäre das Kinojahr 2021 ein Film, man könnte ihn vielleicht die Rückkehr der Blockbuster nennen. Nach einer langen Covid-bedingten Durststrecke trauten sich viele Filmstudios nämlich, ihre lang zurückgehaltenen Actionfilme auf die große Leinwand zu bringen. Beispielsweise die Fast and Furious-Fortsetzung F9 oder Godzilla vs. Kong.
Ich trainierte dich, sodass nicht einmal die gefährlichsten Männer der Welt dich töten könnten.
Disney beispielsweise gelang mit dem Marvel-Superheldenfilm Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings ein Überraschungserfolg. Allein in den USA spielte der Film rund 225 Millionen US-Dollar ein, weltweit rund 430 Millionen Dollar. Die Kinos, die vor allem in 2020 unter der Pandemie gelitten hatten, weil sie geschlossen waren oder mit geringer Kapazität operieren mussten, konnten sich 2021 definitiv etwas erholen. Und die großen Hollywood-Filme waren ein wichtiger Faktor, damit es an der Kinokasse wieder klingelt, sagt Lucas Shaw, Filmwirtschaftsexperte bei Bloomberg. Wenn man daran glaubt, dass die Kinos weiter existieren werden, dann wird es auch Blockbuster weitergeben, denn wegen denen geht man ins Kino. Eine wesentliche Rolle spielt für Hollywood der chinesische Kinomarkt. Hier ist das große Geld zu holen. Doch dort ist man nicht unbedingt vom Westen abhängig, sondern hat viele eigene erfolgreiche Produktionen in den Kinos. So dominiert 2021 China weltweit im Boxoffice an Platz 1 und 2 mit eigenen Filmen. Erst an dritter Stelle kommt mit James Bond Keine Zeit zu sterben, eine Produktion aus USA und Großbritannien.
Warum sollte ich dich verraten?
Wir haben alle unsere Geheimnisse. Nur, dass wir deins noch nicht kennen.
Knapp über 770 Millionen US-Dollar konnte 007 einfahren, auch wenn das viel klingt. Überwältigend seien diese Einspielergebnisse nicht, meint Journalist Lucas Shaw. Auch wenn sie 600, 700, 800 Millionen einnehmen, das ist nicht viel für Filme, die eigentlich sehr viel Geld kosten. In einem normalen Jahr bringen solche Filme eher mal auch 1 Milliarde ein. Um das an James Bond deutlich zu machen, so eine Großproduktion kostet etwa mehr als 250 Millionen US-Dollar. Mehr als 100 Millionen dürfte die PR für den Film gekostet haben. Und dann wurde James Bond wegen Covid mehrfach verschoben. Vom Frühjahr auf den Herbst 2020 und dann nochmal um ein ganzes Jahr. Auch das dürfte Millionen verschlungen haben. Große Studios wie Disney und Warner Brothers änderten wegen der Pandemie ihr Konzept und veröffentlichten einige Filme zeitgleich oder gegen einen Aufpreis auf ihren eigenen Streaming-Plattformen, wie beispielsweise den Marvel-Film Black Widow.
Bevor ich ein Avenger wurde, hatte ich nichts. Habe ich Fehler gemacht.
In Hollywood gab es Widerstand. Nicht nur, weil man das große Kinosterben fürchtet, wenn Filme nicht mehr exklusiv mehrere Wochen auf der Leinwand zu sehen sind. Schauspielerin Scarlett Johansson, die Hauptrolle in Black Widow spielte, klagte gegen Disney, weil ihrer Meinung nach die Veröffentlichung im Kino und auf Disney Plus gleichzeitig nicht in ihrem Vertrag festgehalten wurde. Disney und Johansson einigten sich außergerichtlich. Möglicherweise rudern auch wegen solcher Klagen die Studios wieder etwas zurück. Wirtschaftsjournalist Lucas Shaw glaubt, dass 2022 wieder mehr Filme zuerst im Kino gezeigt werden. Im neuen Jahr soll es losgehen. Viele große Studios haben gesagt, dass sie exklusive Kinozeitfenster haben. Vielleicht 30 oder 45 Tage. Keine Frage, die Studios wollen ein Stück weit dahin zurück. Die Fenster werden nur insgesamt kürzer werden. Einige Studios scheinen auch auf das Ende der Pandemie zu warten, um endlich wieder große weltweite Premieren feiern zu können. Der Start von Top Gun Maverick mit Tom Cruise oder eine Fortsetzung von Jurassic World stehen beispielsweise noch aus. Wäre, um im Bild zu bleiben, 2022 ein Kinofilm, würde es vielleicht heißen, die Rückkehr der Blockbuster. Jetzt aber richtig.
Soweit der Blick auf die Traumfabrik in Hollywood. Mit meinen Kollegen Patrick Wilinski und Anke Lewicke lasse ich das Kinojahr 2021 Revue passieren. Wir haben gerade unsere LA-Korrespondentin gehört, die die Situation in Hollywood für uns zusammengefasst hat. Wir sollten vielleicht mal über die Produkte Hollywoods sprechen. Das Blockbuster-Kino der großen Studios, haben wir ja gerade gehört, ist immer noch einer der wirkungsvollsten Publikumszugpferde weltweit. Das heißt, ohne Werke wie James Bond oder Eternals bzw. der ganzen Marvel-Franchise bleiben die Kinos ziemlich leer. Konnten euch diese Filme denn dieses Jahr überzeugen? Konnten sie diese Rolle auch erfüllen?
Ja, Susanne, ich erinnere mich doch, dass wir zusammen bei der Pressevorführung von James Bond waren, die erst um 22 Uhr anfing. Und wir hatten doch einen Heidenspaß, den letzten Bond nochmal mit Daniel Craig zu sehen. Und das hing doch sicher auch damit zusammen, dass diese Figur konsequent zu Ende gedacht wurde. Also jeder neue Bond-Darsteller macht ja seinen neuen Bond. Und ich fand das ja mal ganz vergnüglich zu sehen, weil wer so viel mit Frauen ins Bett steigt, irgendwann kommt dann mal der Nachwuchs. Also das fand ich alles schön ironisch. Dann stimmte die Action und ich habe selten einen Bond gesehen, wo so viel getrunken wurde.
Wir haben allerdings auch zusammen Eternals gesehen und da war unser Eindruck nicht der gleiche, Patrick.
Ja, ich habe Eternals so eine halbe Stunde gesehen und bin rausgegangen, weil ich habe ein Leben. Also, und das ist sowieso in der Art und Weise, wie Marvel mittlerweile so eine Monokultur im Blockbuster-Genre erschaffen hat, ein Problem. Ich finde es ja nur interessant, dass in Hollywood zählt ja seit der Existenz von Hollywood nur eine Frage: Was macht Geld? Und wenn man die Formel gefunden hat, hält man daran fest und man merkt, dass sie, also die Produzenten und die Studios, sind sich enorm unsicher. Ne? Das Setzen auf diese Franchise-Produkte war super vor der Pandemie, auch sehr erfolgreich. Mittlerweile entgleitet ihnen das. Also es floppen auch ganz große Filme wie jetzt die West Side Story, die an ihrem ersten Einspielwochenende nur mit 10,5 Millionen Dollar wirklich ein Flop ist, jetzt schon. Und dabei gilt das erste Einspielwochenende als so zentral. Ich finde es nur interessant, weil diese tektonischen Verschiebungen der Branche, über die haben wir ja schon gesprochen und im Beitrag gehört, dass das Auswertungsfenster besser wird, kleiner wird, dass dieses Auswertungsfenster auch nicht mehr so wichtig ist für die Studios. Mich interessiert, was das für die Regisseurinnen und Regisseure bedeutet. Es gibt da die Geschichte von Christopher Nolan, der jetzt lange Zeit selber nach einem Studio suchen musste, das ihm sein neues Projekt überhaupt finanziert. Aber das ist halt jemand, der noch an dem sehr starken alten System festhält. Er geht nämlich zu den Studios hin und sagt, ich brauche ein Auswertungsfenster von 6 Monaten, ich will das und das und das. Es gibt andere Regisseure, die sich viel offener zeigen. Und da habe ich mal ein Beispiel geholt aus einer schönen Reihe, die das Branchenmagazin Variety gerade macht. Das heißt Directors on Directors. Da interviewen Regisseure sich selber. In dem Fall, den wir jetzt hören werden, ist es Denis Villeneuve, der James Cameron ausfragt. Und Denis Villeneuve stellt die Frage an James Cameron, wie hältst du das eigentlich jetzt ganz mit dem Streaming? Und wir hören uns das an und ich erkläre dann gleich, was James Cameron ihn auf diese Frage antwortet.
What is your take on the theater experience and streaming? Are you afraid of the evolution of things right now?
I'm not afraid. I like change. I'm a child of the 60s. I like it when things are chaotic. But what we can see is an expanded form of cinema. I want to do a movie that's 6 hours long and 2.5 hours long at the same time, same movie. And you can stream it for 6 hours, or you can go and have a more condensed, immersive version of that experience in a movie theater.
Erstens finde ich die Art und Weise, wie er antwortet, super, weil das ein totales, großes Selbstbewusstsein ist. Er sei ein Kind der 60er Jahre und deshalb mag er es, wenn die Dinge chaotisch sind, wenn sie sich ändern. Und seine Vorstellung ist, lass uns das Ganze doch ausnutzen, das System. Er möchte gerne einen 6-Stunden-Film machen, den man streamen kann. Und denselben Film kann man in einer 2,5-Stunden-Version dann im Kino sehen. Also quasi diese Änderung umarmen und statt sich immer dagegen zu stellen, zu sagen, es ist böse. Und ich finde, an diesen zwei Polen entscheidet sich auch die Frage, was für Filme wir dann sehen werden, die in Hollywood, also quasi in den Blockbuster-Filmen, gemacht werden.
Aber es sind ja genau die Möglichkeiten, über die wir in unserer ersten Runde geredet haben. Und ich würde jetzt schon gerne beide Sachen von James Cameron sehen.
Ja, und es ist die Frage, inwieweit auch Hollywood nach Leuten sucht, die kreativ mit den Formeln umgeht, sozusagen mit Marvel. Und da ist es interessant, dass wir auf der einen Seite Denis Villeneuve haben, aber wir haben auch Chloe Zhao, von der wir viel erwartet haben nach Nomadland. Und dann waren wir bei Eternals und meine Meinung ist, sie hat nicht sich die Freiheiten genommen, eine Neuinterpretation des Marvel-Universums zu wagen. Also das wäre auch nochmal eine Frage.
Wahrscheinlich geht das gar nicht, oder?
Ist also, das so machtvoll, dass es gar nicht geht?
Es gibt wohl die Regel sogar, dass Kampfszenen schon choreografiert sind. Du hast als Regisseurin, als Regisseur gar keinen Einfluss mehr darauf, wie diese seltsamen Superhelden, so divers sie auch mittlerweile sind, kämpfen. Also da wird hier eben nämlich dieses Textbuch vorgelegt und gesagt, so funktioniert das nämlich, das wird erfolgreich.
Also das weiß ich nicht. Ich glaube, das sieht man doch auch an Denis Villeneuve, dass es schon die Möglichkeiten gibt, so diese ganzen Muster ein bisschen aufzubrechen. Und ich habe mich auch bei dem Film arg gelangweilt, aber es gab doch Momente, wo
bei
ich
Dune
wusste,
meinst du jetzt?
Nee, nicht bei Dune, ich meine jetzt Eternals. Momente bei Chloe Zhao, wo ich sie wirklich wiedererkannt habe. Zum Beispiel, wenn die Superhelden dann zu Superhelden wurden, also diese digitalen Kostüme übergehäuft bekommen haben, da hat man doch wirklich gemerkt, dass was passiert ist mit diesen Figuren, dass sie in eine andere Haut schlüpfen mussten, dass manche sich wohlfühlten, manche nicht. Also ich gebe da die Hoffnung nicht auf, dass Autoren dieses ganze Marvel-Universum noch ein bisschen aufrütteln können.
Marvel, Blockbuster sind natürlich wichtig. Jetzt sollten wir aber dringend auch noch über die Filme sprechen, die uns begeistert haben, neben den Blockbustern. Was waren die Filme, die euch begeistert haben?
Ja, also die Filme, die mich begeistert haben.
Hast du alle im Kino gesehen?
Habe ich fast alle? Nein, das stimmt gar nicht. Fast alle habe ich sie im Kino gesehen. Also zwei will ich nur herausnehmen, um zu zeigen, dass alles östlich von uns noch Filmsprache und Filmkreativität am stärksten demonstriert.
Östlich von Berlin? Oder?
Östlich von Berlin, östlich von Europa, muss ich sagen. Auch östlich des Kaukasus. Also es geht mir natürlich wieder ums asiatische Kino weitestgehend. Da gab es den Spielfilm Drive My Car von Ryosuke Hamaguchi, basierend auf einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami. Der Film kommt an Weihnachten in die deutschen Kinos. Ist eine wunderbare meditative Reflexion über Verlust, über Leben. Ein Film übrigens, der mich als Zuschauer ernst nimmt. Ich werde nicht so infantilisiert, wie ich häufig das Gefühl im Blockbuster-Kino habe, dass ich bloß Kind bleiben soll und deshalb werde ich bombardiert mit seltsamen Superhelden, die Dinge machen, die ich nie machen werde. Auf der anderen Seite ein indischer Film, der dieses Jahr nur auf Netflix erschien, obwohl er eine Kinoauswertung hätte haben soll, The Disciple aus Indien. Eine herausragende auch Meditation letztendlich über Kunst und Künstlerdasein. Kann man Meisterschaft erreichen, was gibt man dafür auf an Leben? Also es gibt das Kino, hier nenne ich ganz bewusst das Wort Kino, das auch etwas möchte, was auch etwas verändern will und was sich auch selber vielleicht als Kunst versteht. Das ist natürlich das, was bei mir immer übrig bleibt, neben natürlich auch den tollen Unterhaltungsmomenten, die man so hat.
Anke, wie ging es dir?
Ja, bei mir gab es dieses Jahr zwei Filme und das mag ich ja immer ganz gerne im Kino, wenn ich eigentlich nicht fasse, was da alles auf der Leinwand passiert und ich trotzdem einsteige. Und das waren eben die Filme Titan. Das fand ich schon unglaublich, wie diese junge Frau sich verändert, dieses Genderfluide, wie sie sich bewegt, wie brutal dieser Film ist und dann aber auch wieder wie zärtlich. Das hat mich einfach, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, umgehauen. Und der andere Film, der mich auch umgehauen hat, ist Annette, das Musical oder der Film mit Musik oder um Patrick zu zitieren, eine avantgardistische Oper. Also ich bin kein großer Fan von Leos Carax bisher gewesen, aber dieser Film über ein ungleiches Künstlerpaar, was sich dann doch ineinander verliebt, das fand ich einfach großartig, wie die dann auf einmal eine Gliederpuppe als Kind bekommen und das nie thematisiert werden, wie er einfach Musical nutzt, um kitschig und pathetisch zu sein, aber wie Leos Carax dann gleichzeitig Diskurse aufmacht über MeToo, über unterschiedliche Künstlertypen, über Kinderstars und, und. Das fand ich einfach großartig.
Auch der läuft gerade im Kino. Insofern endet dieses Kinojahr vielleicht ja doch noch mit einigen Highlights. Man kann sich nur wünschen, dass dann auch einige Menschen es trotzdem noch zu sehen bekommen. Wir sollten zum Abschluss noch über das deutsche Kino reden. Das hängen wir immer so hinten an. Ja, wie hat es sich denn dieses Jahr präsentiert?
Ja, Licht und Schatten, das Gleiche. Also natürlich muss man sagen, wieder das Mittelmaß überwiegt und es ist manchmal auch sehr anstrengend, deutsche Filme zu sehen. Ich finde, dass vieles, was dann auch im Kino ausgewertet wird, dort auch nicht hingehört. Da sind vielleicht digitale Ausspielwege viel besser. Aber wir hatten natürlich ein Meisterwerk wie Fabian von Dominik Graf, der nicht nur zeigt, dass Literaturverfilmungen etwas Gegenwärtiges haben können, sondern plötzlich auch mit Filmform spielt. Mit Format, mit Menschen in Kostümen, außerhalb Kostümen, mit Blenden, mit Over-Voice-Kommentar, mit Kreisblenden, alles Mögliche, was man sich nur vorstellen kann. Also auch eine Verspieltheit des Kinos ist dort präsent. Wenn das quasi der Standard des deutschen Kinos wären, dann würden die Franzosen ja auch nur deutsche Filme gucken. Aber es ist eine Ausnahme.
Ja, es ist ja ganz schön, dass du Fabian nennst, weil er wirklich ein gegenwärtiger Kostüm- oder Geschichtsfilm ist, wie man ihn hierzulande wenig findet. Und da kann ich dann eben direkt zum Osten rüber gucken und Lieber Thomas von Andreas Kleinert. So habe ich die DDR nämlich auch noch nie gesehen. Also es geht um Thomas Brasch, den Dichter und Filmemacher. Aber auf einmal sind da Lebensgefühle da, Lebensgefühle in der DDR in den 60er, 70er Jahren, wie die Nouvelle Vague in Frankreich. Man geht auf die Straße und hinterher liebt man sich. Und wie dann aus diesen Lebensgefühlen Gedichte werden und später auch Filme. Also ich weiß nicht, ich habe selten die DDR so wenig naturalistisch gesehen, so frei erzählt. Aber in dieser Freiheit habe ich wirklich, vielleicht bin ich der DDR noch mal ein Stückchen näher gekommen.
Wie steht es um den deutschen Nachwuchs eigentlich? Da regt sich auch was. Gibt es denn Regisseurinnen und Regisseure, auf deren nächste Filme man jetzt schon gespannt wartet?
Nicht auf Daniel Brühls Film Nebenan. Der hatte ja in diesem Jahr sein Regiedebüt auf der Berlinale. Ich glaube auch eine Kinoauswertung, aber danach ist nichts gekommen. Ja, Patrick, hast du?
Ich weiß nicht, ob er als Nachwuchs zählt.
Ja, aber sein Regiedebüt.
Ich kann ja noch mal trommeln für einen Spielfilm, der mir sehr gut gefallen hat und der jetzt auf DVD und Blu-ray rausgekommen ist: Das Mädchen und die Spinne. Von zwei Deutschschweizern ehrlicherweise gesagt, aber studiert und ausgebildet an der DFFB in Berlin, die Zürcher Brüder. Das war ein Film, der auch in Form und Inhalt so alltäglich eine Geschichte eines Umzugs erzählt, aber in diesem Umzug, da werden alle Gefühle frei. Es geht um Begehren und Begierde, um junge Begierde, um alte Begierde, um queere Begierde wahrscheinlich auch. Und das Spannende an diesem Film ist ja, dass er in Deutschland fast gar nicht finanziert worden wäre. Die beiden, die hier eigentlich finanzieren wollten, mussten in die Schweiz gehen, dort das Geld abzwacken, um ihren Film zu produzieren. Also wir sehen hier auch, was ginge und was geht in Deutschland. Das sind immer noch zwei unterschiedliche Dinge. Und wenn die Cahiers du Cinéma diesen Film in ihre Top 10 des Jahres einnimmt, sehen wir doch, wo die Zukunft sein könnte. Und vielleicht gibt es mehr Mut bei den Förderanstalten, gerade diese Stoffe zu produzieren,
ja,
und nicht andere.
Man kann schöne Stoffe auch mit einer schönen Leichtigkeit verfilmen. Und sowas wünsche ich mir mehr fürs deutsche Kino. Wo ist die Leichtigkeit? Wo ist die Spielfreude?
Was für ein poetisches Ende. Soweit unsere Diskussion zum Kinojahr 2021. Vielen Dank an Anke Lewicke und Patrick Wilinski.
Auf ein neues.
Ciao.
Zum Abschluss unseres Jahresabschlusses, also unserer Rückblicksendung auf das Filmjahr 2021, gibt es jetzt ein Schlussbild. Das Schlussbild eines Filmes, das irgendwie auch zu diesem merkwürdigen Jahr passt, bei dem es um das Thema Freiheit und Liebe geht. Hartwig Tegler über Sebastian Meises Film Große Freiheit.
Red und Scarlett, Graf Laszlo und Catherine, Jack und Rose. Vom Winde verweht der englische Patient und Jacks Geschichte und die von Rose in Titanic und die von Hans und Victor in Große Freiheit. You don't know what love is. Aber der Kontrapunkt. Der Kontrapunkt. Immer schon gehört er dazu zur Liebe. Ohne ihn könnte sie im Kino nie ins Bild kommen. You don't know what love is. Du weißt nicht, was Liebe ist. Bitte schön mal im Ernst. Wer weiß schon, was Liebe ist? Genauer, wie lange braucht es, bis sie da ist? Erst nach dem Tod? Oder ist sie sogar möglich auch im Knast? Merkwürdige Fragen. Red und Scarlett, Graf Laszlo und Catherine, Jack und Rose und nun Hans und Victor. Der Kontrapunkt zur gelingenden Liebe ist die zu erringende, trotz aller Hindernisse. Hans und Victor in große Freiheit, also zwei im Knast. Hans ist schwul. Im Knast war er wegen Paragraph 175 schon bei den Nazis, genauer im KZ. 1945 übernahm die neue BRD das Gesetz und Hans blieb eingesperrt. Also Kammerspielknast, kahle Zellen, unzählige Streichhölzer, die unzählige Zigaretten anzünden. Selbstgedrehte natürlich. Rauchen ist ein Festhalten an einer intimen Realität, an einem Ort, wo nichts intim ist. Dann Viktor, der Lebenslängliche. Anfänglich will Viktor diese Schwuchtel, wie er Hans nennt, nie und nimmer in seiner Zelle haben. Dann lässt Viktor sich herab, dem Zellengenossen Feuer zu geben, und sein Blick fällt auf die KZ-Tätowierung an Hans' Unterarm. Viktor fragt ganz naiv.
Kriegt man eigentlich für sowas?
18 Monate. Ich bleib nur 4. Als Strafe. 14 habe ich schon.
Auf die Frage von Viktor, ob es wirklich so schlimm war im KZ, antwortet Hans nicht, verzieht nicht das Gesicht. Viktor, Georg Friedrich, wird die Zahlen an Hans' Arm übertätowieren. Hans, Franz Rogowski, im Knast 1945, 1957, 1969, mal jung und schmächtig, dann etwas älter mit Schnauzer. Immer wieder fährt er wegen der sogenannten Unzucht mit Männern ein. Und hier trifft er auch immer wieder den Lebenslänglichen, Viktor.
So sieht man sie wieder.
Immer noch da.
Und du? Na, ja.
Hans und Viktors Verhältnis entwickelt sich von Abscheu auf Seiten des Nicht-Schwulen zu einer Freundschaft. Gegen Ende, dem Ende der einen Geschichte, die große Freiheit erzählt, starrt Hans im Knast ungläubig auf den Spiegeltitel vom 12. Mai 1969 und liest die Zeile: Das Gesetz fällt, bleibt die Ächtung. Paragraph 175. Am Ende also kann Hans in große Freiheit sagen:
Ich bin jetzt legal.
Viktor staunt, kann's nicht fassen.
Das geht? Die können doch nicht einfach ein Gesetz abschaffen.
Doch, können die. Ende von Hans' Knastkarriere. Aber dann kommt noch eben diese andere Geschichte in große Freiheit, die immer mitschwang in diesem wunderbaren Film. Hans also kommt endlich raus, hager, steht vor den Knasttoren, geht in eine Schwulenbar, in ein Darkroom, zieht sich Zigaretten im Automaten, eine Schachtel Eckstein Nummer 5, schaut einen Moment drauf. Die Marke, die Viktor im Knast rauchte, die sie sich immer wieder mal teilten, so wie sie sich auch am Ende, bevor Hans rauskam, die Knastpritsche teilten, Arm in Arm schliefen. Und dann das Schlussbild, diese unfassbare Wolte in Sebastian Meises Film Große Freiheit. Verblüffend, verrückt, erschütternd, betörend. Hans also, draußen, nimmt einen Stein und schmeißt das Fenster vom Juwelier ein. Ach, denkt man. Denke ich, denken wir, braucht Geld. Nein, Hans setzt sich seelenruhig auf den Bordstein, dreht sich eine, zündet sie an mit den Welthölzern, klar, und raucht und wartet auf die Polizei. Langsam schwant es uns, wie sich hier ein Bild der Liebe auffaltet. Das ist die große Freiheit von Hans. Er entscheidet sich, zurückzukehren zu Viktor, dem Mann, den er liebt, dahin, wo der nun sein Leben lang noch sein wird. Freiheit und Liebe. Da im Knast? In seinem wuchtigen Schlussbild über die unabdingbare Liebe jagt Filmemacher Sebastian Meise alle Einwände zum Teufel. You don't know what love is. Eben, wer weiß schon, was Liebe ist. Schauen wir uns doch besser an, was sie alles kann und wo sie überall sein kann, bis zu ihrem Ende. And dance me to the end of love.
Hartwig Teglers Schlussbild. Das war unser Jahresrückblick. Mein Name ist Susanne Burg und ich wünsche besinnliche Feiertage und bis zum neuen Jahr.